Hier ist Thorsten Faas.
Ja, hier ist Holger. Ich rufe an wegen Sonntagsfragen.
Ja, ist zwar heute nicht Sonntag, aber gerne. Was gibt's denn?
Kommt die nächste. Also ich mache ja Podcasts und ich habe mir angewöhnt, diese Sonntagsfragen einfach zu ignorieren. Sie sind Politikwissenschaftler an der FU Berlin. Wie gehen Sie mit Sonntagsfragen um?
Ja, ich bin ja da sogar Wahlforscher und finde das deswegen schon sehr, sehr spannend. Aber ich verstehe, dass einem das auch zu viel wird, weil es wirklich sehr, sehr viel geworden ist im Laufe der Zeit, weil die Signale, die man kriegt, auch mitunter sehr unterschiedlich sind und, glaube ich, manchmal so ein bisschen mehr Distanz zu dem Ganzen, ein bisschen realistischere Einordnung dem Ganzen durchaus guttun würde und man nicht jede Zahl sofort in die allergrößte Titelschlagzeile packt, denn das geben sie dann doch nicht immer sofort her.
Welche Aussagekraft haben solche Umfragen denn überhaupt?
Naja, also erstmal finden es, glaube ich, viele Leute interessant und insofern ist es auch okay, dass es sie gibt, weil wir einfach als Menschen offenkundig doch auch ein Interesse daran haben, zu verstehen, was Menschen um uns rum so denken, mit Blick auf Wahlen, aber auch mit Blick auf ganz andere Dinge. Mit Blick auf Wahlen kommt natürlich hinzu, dass man über viele Jahre gesagt hat, naja, am Ende will ich vielleicht eine strategische Stimme abgeben, strategisch wählen. Und da helfen mir natürlich diese Umfragen zu verstehen, wie steht denn das Rennen, wem kann ich denn vielleicht mit meiner Stimmabgabe noch ein bisschen mehr Nutzen verschaffen. Und insofern sieht man schon, dass Menschen, die versuchen, strategisch zu wählen, auch etwas häufiger als andere Umfragen nutzen. Ob das am Ende immer funktioniert, ist dann eine ganz andere Frage. Aber der Versuch ist tatsächlich sehr, sehr weit verbreitet.
Das finde ich halt auch. Also ich denke mir halt immer, wenn es wirklich repräsentativ wäre, dann würden die Ergebnisse doch nicht je nach Institut so sehr voneinander abweichen, dass meine Strategie im Grunde über den Haufen geschmissen ist.
Ja, wobei, also da muss man zwei Dinge tatsächlich trennen. Das eine ist tatsächlich die Tatsache, dass es Unterschiede zwischen verschiedenen Erhebungsinstituten gibt, die auch interessant sind, sich anzugucken mit Blick auf die Frage, liegt es vielleicht daran, ob die online oder per Telefon gemacht sind, liegen die daran, an welchem Tag die vielleicht durchgeführt werden, welche Feldzeit die haben etc. Aber strategisches Wählen hat natürlich eine Konsequenz, die, glaube ich, Menschen in der Demoskopie wirklich auch Kopfzerbrechen bereitet. Nämlich, wenn ich eine Umfrage wahrnehme und daraufhin mein Verhalten ändere, dann führt es natürlich dazu, dass die Umfrage dann plötzlich falsch aussieht, obwohl sie das vielleicht zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gar nicht unbedingt gewesen ist. Aber wenn wir eben unser Verhalten in Reaktion auf Umfragen anpassen, ja, dann heißt es eben auch, dass wir letztlich die Umfragen quasi korrigieren. Man könnte zugespitzt sagen, ad absurdum führen. Und insofern muss man, glaube ich, mit Blick auf Umfragen diese beiden Sachen, ja, die Herausforderungen bei der repräsentativen Messung von öffentlicher Meinung sind sehr, sehr groß. Aber noch dazu passiert es eben in einem reaktiven Umfeld. Und beides zusammen, ja, ist dann tatsächlich was, was in der Vergangenheit auch hier und da mal dazu geführt hat, dass wir am Wahlabend gedacht haben, wow, damit hatte ich jetzt so gar nicht gerechnet als Wahlergebnis, weil die Umfragen waren doch eigentlich ganz anders.
Und diese Abweichungen kommen tatsächlich daher, an welchem Wochentag zum Beispiel, und nicht daher, dass der Chef des Instituts, also Forsa ist ja so, ne, Forsa, Manfred Güllner ist ja so einer der Lieblinge, die man so anguckt. Lässt sich eine Tendenz auch den einzelnen Instituten zuordnen?
Also es gibt durchaus Hauseffekte, Institutseffekte und das ist das eine. Und das zweite, was man, glaube ich, erstmal anerkennen muss, ehe wir gleich sagen wir mal, ein bestimmtes Drehen der Zahlen sprechen, das ist nichts, was man einfach ganz leicht messen kann, sondern das ist erstmal rein handwerklich wirklich eine große Herausforderung. Die Idee, dass man 1.000 Leute in diesem Land befragen kann oder 2.000 und gleichzeitig was über 60 Millionen, die Zahl der Wahlberechtigten, sagen kann, erreiche ich die Leute? Wie genau muss ich eigentlich die Frage stellen? Auch da haben wir ja interessante Debatten und Unterschiede in diesen Zeiten. Es macht zum Beispiel einen Unterschied, ob ich offensiv eine Weiß-Nicht-Option anbiete bei so einer Frage oder ob ich die erstmal gar nicht im Interview sozusagen zur Verfügung stelle. Und je nachdem, welche Formulierung ein Institut verwendet, mag das dazu führen, dass manche Parteien und ihre Anhängerinnen und Anhänger genau genommen vielleicht etwas zurückhaltender die Frage beantworten als andere. Also insofern, dass es Unterschiede zwischen verschiedenen Instituten gibt, das kann durchaus einfach auch in methodischen Ursprüngen sozusagen seinen Grund haben. Aber darüber hinaus gibt es natürlich diese Thesen, die immer auch im Raum stehen. Naja, wie kann es denn sein, dass manche Institute, manche Parteien immer höher haben als andere? Ja. Da muss ich jetzt als Wissenschaftler ganz offen sagen, das ist interessant, das nehme ich durchaus auch wahr, aber ich weiß es nicht, weil letztlich an der Stelle natürlich die Transparenz auch jetzt nicht immer und überall maximal ist, sondern gerade diese Sonntagsfragen, über die wir beide, glaube ich, gerade implizit vor allem sprechen, ja, naja, das ist auch an vielen Stellen Betriebsgeheimnis. Was wird da eigentlich in letzter Konsequenz noch in eine finale Gewichtung mit einbezogen? Insofern kann man das beobachten, aber wirklich gut erklären kann man es eigentlich nur, wenn man wirklich ganz, ganz nah dran ist, und das sind die allerwenigsten.
Es wird ein Betriebsgeheimnis hergenommen, um Aussagen über eine komplette Wahlbevölkerung zu... Ist das überhaupt seriös?
Es wird ein Betriebsgeheimnis herangezogen, um sozusagen am Ende das, was man gerne so etwas euphemistisch politische Gewichtung bezeichnet, um das vorzunehmen. Ist es seriös? Ja, denn man muss, also in doppelter Hinsicht, erstmal stecken da wirklich viele auch sehr in wissenschaftlicher Grundlagenforschung verortete Prinzipien drin. Ich meine, diese 1000, 2000 Leute, die sind ja nach ganz bestimmten Logiken ausgewählt. Idealerweise zufällig, weil der Zufall grundsätzlich sicherstellt, dass diese 2000 oder 1000 so durchmischt sind, dass sie eigentlich wirklich am Ende sowas sind wie ein Miniaturabbild des Großen. Und damit kann ich dann auch durchaus sagen, naja, dann, was ich da messe mit gewissen Fehlertoleranzen, das ist dann schon auch das, was im Großen und Ganzen messbar wäre. Wenn Sie 1000 Mal einen Würfel werfen, dann erwischen Sie eben ungefähr 170 Mal eine 1, 170 Mal eine 2. Das ist das Witzige irgendwie in einem Zufall, dass man nicht weiß, was als nächstes kommt, aber dass man schon weiß, was auf lange Sicht eigentlich passiert. Und so ähnlich funktioniert es auch bei der zufälligen Auswahl von Befragungsteilnehmern und Teilnehmern. Also da steckt eine Menge Wissenschaft drin, das ist der eine Punkt, nämlich wie baue ich Stichproben etc. Und das zweite ist, faszinierenderweise könnte man sagen, bei all den Herausforderungen sind sich die Institute ja trotz der kleinen Abweichungen, die wir sehen, aber alles in allem ziemlich nah. Und zweitens sind sie dann sehr häufig, nicht immer, aber doch sehr häufig, auch tatsächlich nah dran an dem, was am Wahlsonntag um 18 Uhr oder dann vielleicht um 23, 24 Uhr als Endergebnis steht. Da sind sie schon sehr, sehr nah dran. Und genau das nutzen Institute natürlich auch sehr, sehr gerne als Ausweis ihrer Qualität. Und das zugleich ist auch ein gewisser Kontrollmechanismus, weil letztlich hat kein Institut ein Interesse daran, am Ende als dasjenige dazustehen, was am weitesten weg war von allen anderen. Ja. Also zumindest auf der Zielgeraden gibt es schon ein starkes Interesse, so gut wie möglich am Wahlergebnis zu sein.
Was beeinflusst denn eigentlich die Antworten, die die Menschen auf die Sonntagsfrage geben? Oder andersrum gefragt mal, warum verlieren die Grünen und die Union und gewinnen SPD und FDP, obwohl sich ja grundsätzlich an deren Wahlprogrammen in den letzten Wochen und Monaten nichts geändert hat?
Ja.
Also was wird da tatsächlich abgefragt, also so implizit?
Beliebtheit der Politiker? Das ist eine super spannende Frage. Ja, naja, also gerade dieses Wahljahr, was wir erleben, ist ja echt ein super spannendes. Vielleicht nicht jede Person ist super spannend, manche würde man sogar sagen, die ist doch eigentlich sogar ein bisschen langweilig vielleicht. Mhm. Oder auch die Themen sind jetzt nicht so, dass man sagt, wow, darüber habe ich jetzt noch nie nachgedacht. Und trotzdem sehen wir diese unglaubliche Dynamik. Also wenn wir an die Landtagswahl im März zurückdenken, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, unglaublich viel Dynamik auf der Zielgeraden. Was wir jetzt gerade auf Bundesebene sehen, unglaublich viel Dynamik. Heute Umfragen +3, -4. Ich meine, das sind Verschiebungen, die wir so eigentlich selten sehen. Und jetzt sagen Sie natürlich zu Recht, wie kann das denn eigentlich sein? Scholz, Laschet, Baerbock, die kennen wir doch irgendwie, die Themen liegen auf der Hand. Aber das ist trotzdem eine Situation, in der in den Köpfen vieler Menschen vieles gleichzeitig drinsteckt. In dem Sinne, dass sie vielleicht sagen, naja, wenn ich mir die Kandidaten angucke, ist es derzeit wohl so, dass viele sagen, den Scholz finde ich eigentlich ganz gut. Aber thematisch ist es vielleicht was, wo wir eigentlich ganz viel über Klima, Umwelt reden sollten. Da sind doch die Grünen vielleicht irgendwie gut. Und vielleicht denken sie auch, aber die Union unter Merkel, irgendwie hat sie ja auch 15, 16 Jahre ganz gut regiert. Also das sind widersprüchliche Signale. Und sie können aber nur ein Kreuzchen machen am Wahltag. Oder sie können auch, wenn Manfred Göllner sie anruft, ja nicht sagen, ich wähle CDU, Grüne und SPD, sondern sie können eigentlich nur eine nennen. Und insofern, wenn sie vielleicht gestern noch dachten, oh, es ist ganz wichtig, wer der nächste Kanzler wird, dann sagen Sie gestern vielleicht, ich wähle SPD. Wenn Sie aber heute aus Gründen, dass Ihnen irgendjemand was erzählt hat rund um Klimapolitik oder dass irgendwo ein neues Extremwetterereignis passiert ist, dann gewichten Sie vielleicht gerade dieses Thema höher. Und obwohl Sie Scholz immer noch gut finden, treffen Sie trotzdem eine andere Entscheidung, weil Sie denken, nee, es geht nicht um Personen, sondern es geht um Klimaschutz, es geht um die nächste Generation oder die nächsten 1000 Jahre auf unserem Planeten. Also alleine die Verschiebung von Kriterien reicht manchmal schon und gerade in diesem Jahr, um vielleicht Wahlentscheidungen weg von A hin zu B zu ziehen. Und das wird uns, glaube ich, auch die nächsten 4 Wochen so begleiten.
Wäre es dann nicht schlau, die Fragen irgendwie so zu formulieren, dass nicht ein Zeitpunkt abgebildet wird, sondern ein Zeitraum, also ein Kontinuum, in dem ich mich in meiner Entscheidungsfindung bewege?
Auch das passiert ja durchaus punktuell, wobei man an der Stelle auch, Sie haben ja eingangs zu Recht gesagt, ich arbeite an der FU, also ich bin ja jetzt kein Demoskop in dem Sinne, dass mich unbedingt interessiert, was jetzt heute der exakte Zwischenstand ist, sondern vielleicht eher so etwas grundsätzlichere Fragen rund um das WählerInnenverhalten in Deutschland. Und das, was Sie sagen, kann man einerseits durch so eine Art von Metaebene natürlich einbeziehen, dass man, wie sicher sind Sie sich denn dieser Wahlentscheidung? Gibt es eigentlich andere Parteien, die für Sie gerade in Frage kommen? Wir würden das so etwas hochtrabend als Choice Set bezeichnen. Also was ist eigentlich in Ihrem Möglichkeitsraum drin? Also sind da vielleicht linke Parteien grundsätzlich drin oder Union und SPD als GroKo oder eher bürgerliche Parteien rechts der Mitte? Das wäre die eine Möglichkeit und es geht hin bis zu so Versuchen, dass, wenn ich Sie jetzt fragen würde, welche Partei würden Sie denn wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dass ich einfach die Zeit beispielsweise messe, die Sie brauchen, um mir eine Antwort zu sagen. Und ja, je schneller das kommt, umso eher würde ich das als ein Signal deuten, dass Sie sich wirklich sicher sind. Während wenn Sie jetzt erst so ein bisschen anfangen würden, da rumzustottern, dann ist eben das alleine auch schon ein Zeichen von Unsicherheit. Aber das sind keine, muss man jetzt, glaube ich, schon ganz klar sagen, nicht unbedingt Fragen, die jetzt ein demoskopisches Institut, was ja auch eben ein Unternehmen ist, in dieser Grundsätzlichkeit sich anschaut, sondern das ist dann vielleicht eher so ein bisschen akademische Tiefenlehre, wenn man so will, die aber durchaus spannend und relevant ist, keine Frage.
Gibt es denn vielleicht repräsentative Umfragen, die aus dieser akademischen Tiefenlehre heraus Ergebnisse produzieren, die irgendwo veröffentlicht werden?
Ja, aber da reden wir dann tatsächlich über sehr, sehr unterschiedliche Zeithorizonte. Also es gibt eine sehr große deutsche Wahlstudie, GLES, die German Longitudinal Election Study, die kann im Prinzip kurz, oder manche würden sagen, so kurz nach der Wahl ist es gar nicht, aber das ist letztlich ein öffentliches Gut, was der akademischen Wahlforschung, aber darüber vermittelt natürlich auch der Öffentlichkeit, zur Verfügung steht. Und auch wir führen gerade Umfragen durch. Also ich bin selber Teil auch dieser Wahlstudie, deswegen kann ich wir sagen an der Stelle. Aber wir veröffentlichen das nicht vor der Wahl, das ist nicht unser Anspruch. Nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund dessen, was wir eben schon mal kurz besprochen haben, dass wir natürlich nicht unseren Gegenstand, wenn man so will, selber mit unseren Beobachtungen beeinflussen möchten. Fast so ein bisschen wie Unschärferelation hier an der Stelle, dass man sagt, ich beeinflusse quasi mein Atom selber, indem ich es versuche anzuschauen. Das wollen wir eigentlich vermeiden und insofern wird es diese Zahlen geben, aber ja, uns interessiert an der Stelle einfach weniger so ein punktgenauer Zwischenstand, sondern wirklich eher das größere, das längerfristige Bild auch, denn diese Wahlstudie gibt es nicht erst seit diesem Jahr, sondern die gibt es schon vergleichsweise lange, sodass dann auch die Entwicklungen im Zeitverlauf eher im Fokus stehen. Und das ist ja etwas, wenn man ehrlich ist, was so im öffentlichen Raum manchmal, ich würde sagen, frappierend zu kurz kommt. Also wie schnell man dann doch vergisst, dass beispielsweise die Europawahl 2019 auch schon eine Wahl war, die sehr grün damals war, wo die Union sehr schwach abgeschnitten hat. Und trotzdem wundern sich jetzt alle, wie tief die Union beispielsweise da in Umfragen rutscht. Und man scheint das einfach vergessen. Da ist man manchmal sehr, sehr im Moment verhaftet. Und da fehlt aus meiner Sicht manchmal so ein bisschen zeitlicher Kontext.
Jetzt gibt es ein paar Medien, beim Tagesspiegel zum Beispiel habe ich es gesehen, die zeigen den Mittelwert verschiedener Umfragen über einen Zeitraum. Ist das schlau, das so zu machen oder ist es das nicht? Das sieht zu schön aus, um wahr zu sein, darum frage ich.
Naja, das ist schon schlau, weil man natürlich sagen kann, Naja, also vielleicht bei Forsa, wenn ich das mal so übernehme, ist die SPD ein bisschen höher, bei einem anderen Institut, bei der Forschungsgruppe Wahlen ist vielleicht die Union immer so ein Pünktchen höher und die einen machen online, die anderen machen Festnetz, die anderen machen Allensbach, machen Quotenstichproben von Angesicht zu Angesicht. All diese Umfragetypen haben vielleicht gewisse Verzerrungen, gewisse Vor- und Nachteile. Wenn ich die mittele, dann kann ich natürlich hoffen, dass sich diese Vor- und Nachteile so ein bisschen gegenseitig auspendeln, ausbalancieren und dass damit mein Gesamtmittelwert hoffentlich, könnte man sogar sagen, besser ist als jede einzelne Messung. Die, wenn ich jetzt ein Vertreter eines demoskopischen Instituts wäre, würde ich vielleicht sagen, unfair ist es irgendwie trotzdem. Ja, wir machen hier die harte Kernarbeit und dann geht ihr hin und sagt A plus B plus C geteilt durch 3 und seid dann die Helden. Also das funktioniert natürlich nur, weil wir diese vielen Umfragen haben, ja. Und wenn es die dann irgendwann nicht mehr gäbe, ja, dann könnten auch sozusagen die Mittler, die mittelwertbildenden Personen auf dieser Welt, wären dann auch ziemlich schnell fertig. Aber natürlich trotzdem, also es ist. Mehr ist immer besser und insofern würde man natürlich hoffen, dass diese Aggregatoren statistisch würde man sagen, so Signal und Rauschen, also wirklich den Kern dessen, was sich als Dynamik abzeichnet und was dann nicht nur so ein kurzfristiges Rauschen ist, dass die das sauberer getrennt kriegen und damit eben zum Kern der Sache auch besser vorstoßen.
Das heißt, wir brauchen viel mehr Sonntagsfragen.
Das ist eine spannende These, weil wir ja oft so eine Situation haben und auch im Ausland es durchaus Länder gibt, wo man sagt, naja, so eine Woche vor der Wahl oder auch durchaus einen längeren Zeitraum, da gibt es keine Umfragen mehr,
Ja.
weil Wählerinnen und Wähler da in Ruhe ihre Entscheidungen treffen sollen, unbeeinflusst von mysteriösen Umfragen. Ich finde das immer interessant als These, weil ich meine, wir würden auch nicht sagen, dass jetzt hier unser schöner oder ihr schöner Podcast dass der nicht mehr erscheinen darf oder dass plötzlich Kommentarspalten dieser Republik in den 2 Wochen vor der Wahl irgendwie leer bleiben oder dass ich meinem Nachbarn nicht mehr sagen darf, du, die Person X, die finde ich gar nicht so toll. Also ich frage mich immer so ein bisschen, warum wir das eine Element aus dieser Vielfalt von Wahlkampfkommunikation und der immensen Informationsflut, die es gibt, warum wir das so rausgreifen und sagen, das ist irgendwie gefährlich. Also das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn es Versuche gibt, strategisch zu wählen, dann wäre tatsächlich die Konsequenz eigentlich zu sagen, dann muss ich Wählerinnen und Wähler so lange wie möglich, so präzise Informationen wie möglich geben. Und dann sollte man ihnen eigentlich sogar am Wahlsonntagmorgens um 8 den letzten Zwischenstand geben, damit sie dann wenigstens auf bestmöglicher Basis versuchen, ihr Stimmverhalten zu optimieren. Und selbst das wäre keine Garantie, weil wenn sie dann ihr Verhalten ändern, na, dann gilt genau wieder das, was wir eben schon besprochen haben. Dann sieht es nämlich plötzlich so aus, als wäre Sonntagmorgen um 8 die Zahl falsch gewesen. War sie aber gar nicht. Sie war halt um 8 Uhr richtig und um 18 Uhr würde vielleicht trotzdem was anderes rauskommen.
Aber das wäre doch dann die Antwort auf die Frage. Wir hätten gerne diese Umfragen 4 Wochen vor der Wahl vielleicht nicht mehr, eben damit die Leute nicht mehr strategisch wählen, sondern sich festlegen, in wessen Interesse könnte das sein?
Also unter diesem Aspekt des strategischen Wählens überschätzt man Umfragen tatsächlich, aber es gehört eben auch zu einem Ritual, wenn man so will, und das meine ich gar nicht so abschätzig, wie es jetzt klingt, aber es gehört einfach zur Wahlkampfberichterstattung dazu, so wie wir ja auch uns Twitter-Streams angucken und sagen, für wen läuft es denn da irgendwie gerade gut oder schlecht? Also insofern, da wäre ich tatsächlich so ein bisschen vorsichtig, was wirklich das Abschalten betrifft. Vielleicht ein Satz zum strategischen Wählen. Auch ich meine, wir haben ja eine wirklich wahnsinnig komplexe Situation in diesem Wahljahr. Wenn man sich so letzte Umfragen anguckt, dann sind 4, 5, 6 Koalitionen möglich. Ehrlicherweise muss man sagen, mit Blick auf Koalitionsbildung, nicht 5% oder so, das ist was anderes. Also wenn ich einer kleinen Partei meine Stimme gebe, von der ich weiß, Stand ausweislich von Umfragen, die wird an der 5%-Hürde scheitern, dann kann ich mir das gut überlegen, ob ich das trotzdem machen möchte, aus guten Gründen, oder ob ich sage, möchte ich eigentlich gar nicht, dass meine Stimme am Ende nicht repräsentiert wird im Bundestag. Das ist was anderes. Aber mit Blick auf Koalitionen, wenn ich nicht weiß, ob eine FDP am Ende sagt, Ampel oder Jamaika oder Deutschland in Anführungszeichen oder ob die Grünen sagen, ich will, wir wollen eigentlich das oder das, dann kann ich eigentlich keine strategische Wahlentscheidung treffen, weil ich kann es als einzelner Wähler, als einzelne Wählerin letztlich nicht beeinflussen, welche Koalition am Ende sich aus dieser Vielfalt heraus wirklich bilden wird. Und dann ist eigentlich, wir hören ja von Politikern und Politikern immer den interessanten Satz, wir müssen gucken, dass wir so stark wie möglich werden und alles andere sehen wir dann nach dem Wahltag, mit wem wir, wie geht's dann immer weiter, mit wem wir am meisten unsere Inhalte werden umsetzen können. Ich glaube, so geht irgendwie dieser Satz.
Hinterher trägt dann der Koalitionsvertrag die Handschrift.
Ja, die Handschrift, die berühmte, berüchtigte Handschrift. Aber eigentlich müssten Wählerinnen und Wähler diese Logik auch übertragen und sagen, okay, wenn ich mich entschieden habe und dann zu dem Schluss gekommen bin, eigentlich will ich Partei X oder Kandidatin Y oder Kandidat Z oder Thema A oder Thema B, dann muss ich die Konsequenz ziehen und sagen, okay, dann wähle ich die Partei, die dafür am ehesten steht und dann kann ich nur hoffen, dass viele andere das auch tun und dass diese Partei dann gestärkt in diese komplexen Koalitionsgespräche und Sondierungsgespräche geht. Strategisches Wählen, es ist immer schwierig, aber dieses Jahr, ich habe neulich mal etwas mal wieder viel zu flapsig getwittert, aber es war nie unmöglicher als in diesem Jahr strategisch zu wählen.
Diese Sonntagsfragen, werden die eigentlich je dichter an die Wahlen sie rankommen, präziser oder unpräziser?
Sie stellen ganz schön schwere Fragen, aber das ist auch okay. Beides könnte man sagen, weil einerseits natürlich werden sie präziser, in dem Sinne, dass man sagt, naja, der Anteil der Unentschlossenen lässt nach, der Anteil der Briefwählerinnen und Briefwähler steigt an und das sollte alles dazu führen, dass das, was Vorwahlumfragen messen, näher dran ist an dem, was dann auch am Wahltag als Ergebnis resultiert. Zugleich ist natürlich ein Signal, was ich vielleicht am Freitag vor der Wahl mit Blick auf den Ausgang der Wahl bekomme, für mich ein ganz starkes Signal danach zu sagen, oh nee, das möchte ich auf keinen Fall. Und jetzt versuche ich all diese strategischen Überlegungen zu optimieren. Und insofern könnte es sein, dass die Reaktionen auf kurz vor der Wahl veröffentlichte Umfragen umso stärker sind. Und insofern könnten dann Umfragen vermeintlich sogar weiter daneben liegen, als welche, die 4 Wochen vor der Wahl sind, wo ich sage, ja, ist irgendwie interessant, aber ist für mich jetzt kein Grund, da erstmal für mich neu zu überlegen.
Briefwahl war gerade ein gutes Stichwort. Die Forschungsgruppe Wahlen sagt, dass sie bis zur Bundestagswahl auf die Veröffentlichung der politischen Stimmung verzichten würden, weil jetzt schon Briefwahl möglich ist. Was genau ist da das Problem?
Er ist spannend, auch an der Stelle, eine der vielen Besonderheiten dieses Wahljahrs 2021, könnte man sagen. Also erstmal steht im Bundeswahlgesetz, ich habe es extra rausgesucht, Paragraph 32 Absatz 2, die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentscheidung ist vor Ablauf der Wahlzeit unzulässig. Also, wenn ich im Prinzip jemanden frage, wie hast du gewählt, und die Person sagt mir das, dann darf ich diese Information, die ich dann bekomme, nicht vor Wahlabend 18 Uhr veröffentlichen. Der Hintergrund davon sind eigentlich diese Wahltagsbefragungen, ne? Also was am Wahltag selber passiert, da stehen dann Menschen der Institute vor Wahllokalen, führen dort Erhebungen durch und die dürfen eben erst Punkt 18 Uhr veröffentlicht werden, das kennen wir ja. Jetzt ist die spannende Frage, wenn wir diesen stark gestiegenen Briefwahlanteil haben, es gibt ja so Schätzungen, ich meine, der war immer schon hoch, insofern ist interessant, dass die Debatte jetzt in diesem Wahljahr plötzlich hochploppt, auch beim letzten Mal waren das 30% etwa, die per Brief gewählt haben, aber dieses Jahr gibt es so Schätzungen 40, vielleicht sogar 50%, das sind ja dann auch Informationen über abgegebene Stimmen, die ich da als Institut einsammle. Und da hat der Bundeswahlleiter neulich gegenüber der Süddeutschen, glaube ich, geäußert, dass er eigentlich der Meinung ist, das darf auch nicht veröffentlicht werden. Und daraus hat die Forschungsgruppe Wahlen jetzt den Schluss gezogen, dass sie die politische Stimmung nicht veröffentlicht, aber die Projektionen, dass sowohl die Forschungsgruppe Wahlen als auch die anderen Institute, die dann trotzdem noch veröffentlichen, das finde ich erstmal einen interessanten Widerspruch an der Stelle. Aber ich bin gespannt, wie sich die Debatte entwickelt.
Kurzer Blick noch auf die Presse. Wir lesen dann immer, wenn sich ein bisschen was geändert hat, immer, ne, jetzt gerade die SPD ist jetzt, steht besser da als die Union, lese von historischen Ereignissen. Ich habe hier RTL. Umfragehammer. Das ist immer, ja, Union historisch schlecht. Ist der Umgang der Journalisten und Journalistinnen mit solchen Umfragen angemessen?
Was Sie fragen, erinnert uns erstmal daran, dass da ganz viele Akteure beteiligt sind, nämlich die Institute, die die Daten erheben, Journalistinnen, die die Daten dann transportieren und auch Rezipientinnen, Rezipienten, die das irgendwie lesen, hören, wie auch immer.
Ja, aber ich meine, da ist dann 1% Unterschied und die Presse
Genau.
flippt aus, obwohl die Institute dazu schreiben, ja, wir haben hier eine Toleranz von 2,5% oder sowas.
Absolut. Und was wir beobachten können, und das konnten wir just auch in dieser Woche sehen, wenn so Schwellenwerte erreicht werden, erstmals über 20, erstmals unter 30,
Die psychologisch
SPD vor
wichtige
der
Marke.
SPD, genau, absolut.
Ah, okay.
Das finden wir übrigens auch in anderen Kontexten, wenn eine Arbeitslosenquote erstmals unter 10, über 20, über 4 Millionen, auch das triggert bei Journalistinnen und Journalisten offenkundig irgendwas. Und das sehen wir tatsächlich auch mit Blick auf Umfragen.
Da habe ich jetzt eine schöne Verschwörungstheorie. Wenn bestimmte Schwellwerte die Journalisten triggern, kann es sein, dass die Institute, die ja Unternehmen sind und auch Werbung in eigener Sache machen wollen, Zahlen dahingehend frisieren, dass ein Schwellwert erreicht wird?
Den Eindruck kann man manchmal haben,
Ne?
zumal lassen mich es etwas zynisch formulieren, man den Eindruck hat, dass manche Institute einfach häufiger Glück haben, wenn es darum geht, als erstes so einen Schwellenwert zu erreichen und ihnen das häufiger gelingt als anderen. Ich habe es allerdings nie systematisch ausgewertet,
Okay.
ob das tatsächlich der Fall ist. Was man beobachten kann, ist aber schon, dass es rund um Politik und damit auch in der Demoskopie, dass es sowas gibt wie so ein Momentum, sodass irgendwie war absehbar, dass die SPD irgendwann zum ersten Mal über 20 liegen würde, dass es zum ersten Mal zu so einem Gleichstand kommt, dass sie dann vielleicht auch zum ersten Mal vor der Union liegen würde. Und insofern, ja, kann man sich ja mal angucken, wer die Institute waren, die da jeweils als erstes dann dieses Momentum auch sehr sichtbar gemacht haben.
So, nach den Wahlen jammern wir dann wieder alle, dass die Umfragen so fürchterlich daneben gelegen haben. Wollen wir eigentlich nicht anders oder können wir nicht anders? Also sind
Also
Sonntagsfragen vielleicht
erstmal,
insgesamt das falsche Mittel? Also ich bin immer noch da, wo die sich
ja.
gegenseitig beeinflussen, also praktisch so eine selbsterfüllende Prophezeiung und auch wieder nicht sind.
Ja, wobei die Frage ist dann, wer ist eigentlich wir und wer ist dann da schuld dran? Weil die ARD hatte mal eine Weile, das fand ich eigentlich ganz cool, so ein, wie haben sie das genannt? Ich glaube, so ein Volatilitätsanzeiger. Das war so ein Pfeil, der je nach Volatilität entweder ganz wild ausgeschlagen hat oder ganz wenig. Und der sollte so ein bisschen signalisieren, was man eigentlich glaubt, wie belastbar jetzt dieser Zwischenstand ist. Und das auch nochmal die Debatte über Verbote aufgreifen, das finde ich eigentlich eine spannendere Idee, als gleich da mit so einer Verbotskeule zu kommen, einfach mitzutransportieren, wie viel Unsicherheit drin ist. Da gibt es übrigens auch Entwicklungen, dass gerade im Online-Bereich häufig nicht nur diese Mittelwerte gebildet werden, sondern dass man auch die Konfidenzintervalle, also die statistische, die Schwankungsbreite aus statistischer Sicht, der Preis, den sie einfach dafür zahlen, dass sie nur 1.000 Leute fragen, aber eben über 60 Millionen was sagen möchten, dass sie die sichtbar machen, dass man auch das politische Umfeld natürlich auch umfassender darstellen könnte. Wie viele Leute beantworten eigentlich heute die Sonntagsfrage nicht? Wie viele sagen, ich weiß das noch nicht? Wie viele Nichtwählerinnen und Nichtwähler haben wir ausweislich von Umfragen? Dazu hören wir ja nie was, sondern wir kriegen immer diesen Ausschnitt, so ist die Sonntagsfrage, aber es ist weit weg von 100%, weil, wie gesagt, manche Leute werden am Ende nicht zur Wahl gehen, andere sind derzeit vielleicht noch unentschlossen, andere nennen vielleicht eine Partei, aber wenn man nachfragen würde, würden sie vielleicht sagen, boah, ich bin aber echt eigentlich noch ziemlich unsicher und kann mir auch gut vorstellen, mich nochmal umzuentscheiden. All das könnte man ja mittransportieren, um die Belastbarkeit auch sicherzustellen. Und dann würden vielleicht auch am Wahlsonntag und erst recht dann am Montag nicht so zerknirscht da sitzen und sagen, boah, das war jetzt wieder sowas, wo. Und das ist ja der Punkt, wo man irgendwie denkt, das war nicht ehrlich, was ich da erlebt habe, sondern da wurden mir falsche Zahlen präsentiert. Und damit ist eigentlich niemand gedient, wenn so ein Eindruck entsteht, den Instituten nicht, uns nicht, den Parteien nicht. Insofern die Unsicherheit zu kommunizieren, das ist eigentlich die Herausforderung, für die wir bisher noch nicht so eine richtig gute Lösung haben.
Thorsten Faas, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt es reichlich was über Medien zu lesen auf übermedien.de.